Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Abend. Die Schwächsten zuerst, so soll gegen das Coronavirus geimpft werden in Deutschland. Was ist aber mit denen, die Pflegebedürftige zu Hause versorgen? Dieser Frage gehen wir heute nach. Außerdem schauen wir, wie gut das sogenannte Click and Collect funktioniert, also das Abholen von bestellter Ware, das in einigen Bundesländern ja ausdrücklich erlaubt ist. Zuerst aber Großbritannien. Eine gute Woche noch, dann ist das Jahr 2020 vorbei, zum Glück, mögen manche denken, aber damit geht auch die Brexit-Übergangsphase zu Ende. Die Verhandlungen über das Danach kommen gefühlt, wenn überhaupt, in Millimeterschritten voran. Der EU-Chefunterhändler Michel Barnier sprach heute von einem kritischen Moment und dem letzten Anlauf, jetzt aber wirklich. Es bleibt abzuwarten, was dran ist. Einen Vorgeschmack, wie es sonst ab Januar im Handel zwischen Großbritannien und der EU zugehen könnte, bekommt man derweil jetzt schon. Wegen einer Mutation des Coronavirus sind die Grenzen Richtung Kontinent von Großbritannien aus dicht. Die Just-in-Time-Wirtschaft mit passgenauen Lieferzeiten gerät erneut in die Bredouille. Vor Dover hat sich ein Megastau gebildet. Thomas Spickhofen.
Mehr als 1500 Lastwagen warten vor dem Hafen von Dover darauf, aufs Festland übersetzen zu können. Das sind allerdings nur allein die, die zurzeit auf der Zubringerautobahn M20 sowie auf einem alten Flughafengelände stehen. Zahlreiche Fahrer sind aber wohl auch auf den Straßen in der weiteren Umgebung noch unterwegs. Nach Angaben der britischen Regierung arbeitet man derzeit mit den französischen Behörden an einer Lösung, bei der alle Lkw-Fahrer einem Corona-Schnelltest unterzogen werden. Frankreich hatte die Grenze in der Nacht von Sonntag auf Montag für alle Personen geschlossen, also auch für Lkw-Fahrer. Container können weiterhin transportiert werden. Dies gilt auch für den Eurotunnel, die Zugverbindung, die von London nach Frankreich und nach Belgien führt. Mehr als 40 Länder haben derzeit die Einreise aus Großbritannien gestoppt, nachdem hier eine neue Mutation des Coronavirus festgestellt wurde. Gestern meldeten die britischen Behörden 33.000 Neuinfektionen, am Sonntag 36.000.
Thomas Spickhofen berichtete aus London. Die Impfungen gegen das neuartige Coronavirus sollen direkt nach Weihnachten in Deutschland beginnen und als erstes sollen nach dem Willen der Regierung Menschen ab 80 Jahren geimpft werden, sowie die Bewohnerinnen, Bewohner und Pflegekräfte in Heimen. Was aber ist mit Menschen, die zu Hause versorgt werden und von ihren Angehörigen? Das ist ja die Mehrheit der Pflegebedürftigen. Dieser Frage ist Caroline Born für uns nachgegangen.
Die Schwächsten schützen. Dieses Ziel hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn für die Impfkampagne gesetzt. Nach Weihnachten sollen die Impfungen beginnen, an den ersten Tagen vor allem in den Pflegeeinrichtungen. In der Impfverordnung steht, wer den Wirkstoff gegen Covid-19 zuerst erhält.
Wir werden dabei zuerst denjenigen einen Schutz anbieten, die ihn auch besonders benötigen. Den Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, den über 80-Jährigen, sowie denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern.
Nicht gemeint sind damit diejenigen, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen. Diese Gruppe gehört zur Kategorie 2, also hohe Priorität. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erklärt, pflegende Angehörige müssten auf dieselbe Stufe gesetzt werden wie die Pflegebedürftigen selbst. Denn in der Regel seien sie es, die die Gepflegten zu den Impfzentren brächten. Die Diakonie plädiert ebenfalls dafür, die pflegenden Angehörigen gleich mitzuimpfen. Auch Claudia Spiegel vom Sozialverband VdK Bayern findet, besonders Schutzwürdige sollten vorrangig geimpft werden, also auch die pflegenden Angehörigen.
In die Priorisierung der Impfungen wird sich der VdK allerdings nicht einmischen, denn wenn Personen möglicherweise vorrangig vor anderen geimpft werden, bedeutet das im Umkehrschluss, dass andere schutzwürdige Personenkreise möglicherweise später geimpft werden.
Laut Pflegestatistik werden 4 von 5 Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Ein Großteil davon durch Angehörige, andere zusammen mit oder vollständig durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste. Diese Pflegebedürftigen in Privathaushalten mit dem bereits zugelassenen Impfstoff von BioNTech und Pfizer zu versorgen, bereitet logistische Schwierigkeiten. Darauf hat der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Deutschlandfunk hingewiesen.
Die erreichen wir wahrscheinlich mit diesem Impfstoff gar nicht, weil der BioNTech-Impfstoff die Eigenschaft leider hat, dass dann, wenn er für die Impfung vorbereitet ist, er ist ja gefroren, er ist in Pulverform, er muss verflüssigt werden. In dem Moment, wo er verflüssigt wird, ist er nicht mehr transportierbar.
Die Kühlkette müsse auch bei Hausbesuchen aufrechterhalten werden, so Laumann weiter. Allerdings hatte der Impfstoffhersteller BioNTech bereits Ende November mitgeteilt, dass der Impfstoff aufgetaut bis zu 5 Tage im Kühlschrank gelagert werden könne, bei 2 bis 8 Grad. Claudia Spiegel vom VDK setzt, wenn es soweit ist, auf mobile Impfteams, die Pflegeeinrichtungen oder auch Gepflegte zu Hause aufsuchen. Deren Angehörige stünden während der Corona-Pandemie vor besonderen Herausforderungen. Sie seien einsam, erschöpft und überfordert. Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie.
Es braucht aufsuchende Unterstützung für pflegende Angehörige, nicht nur Angebote, die sie aktiv in Anspruch nehmen können. Es gibt kein strukturelles Hilfesystem für diese Menschen. Die Pflege soll einfach durch die Familie erfolgen.
Der VDK fordert deshalb, den pflegenden Angehörigen sollte genauso wie beruflich Pflegenden ein Corona-Pflegebonus zustehen.
Caroline Born über die Frage, wie Pflegebedürftige geimpft werden können, die zu Hause versorgt werden und natürlich auch ihre Angehörigen. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie fallen in Deutschland regional unterschiedlich aus. Das ist wohl keine überraschende Erkenntnis. So fällt etwa der Rückgang der Wirtschaftsleistung in den östlichen Bundesländern geringer aus, aber wahrscheinlich auch der Wiederanstieg. Eine Umfrage der Dresdner Niederlassung des IFO-Instituts ist diesem Befund vertieft nachgegangen. Alexander Moritz dazu aus Sachsen.
Der neuerliche Lockdown wird auch die ostdeutsche Wirtschaft weiter belasten und eine Erholung wird länger dauern als noch im Sommer erwartet. Diese Prognose des Dresdner IFO-Instituts dürfte niemanden überraschen. Demnach geht die Leistung der ostdeutschen Wirtschaft im laufenden Jahr um 4,4% zurück. In Sachsen dürfte das Bruttoinlandsprodukt sogar um 5% schrumpfen. Allerdings steht der Osten bei der Wirtschaftsleistung damit noch etwas besser da als die gesamtdeutsche Wirtschaft. Das liege daran, dass in Ostdeutschland die Industrie keine so große Rolle bei der Wertschöpfung spielt, erklärt Joachim Ragnitz vom IFO-Institut Dresden.
Also diese häufig als strukturelle Schwäche angesehene geringere Industrialisierungsgrad hat sich in diesem Jahr eher positiv ausgewirkt, weil eben die Industrie so stark betroffen war, vor allem vom ersten Lockdown und dem Zusammenbruch von Lieferketten. Das heißt, wir haben zwar in der Industrie einen sehr starken Einbruch von -9% im Jahr 2020, aber weil die Industrie insgesamt nicht so stark ist, schlägt es sich auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung dann nicht so nieder.
Umgekehrt ist das Bild bei den Zukunftsaussichten. Laut IFO-Geschäftsklimaindex fürchten in Ostdeutschland mehr Unternehmen um ihr Überleben als im Westen.
20% der ostdeutschen Unternehmen insgesamt gehen davon aus, dass die Krise für sie existenzbedrohend sein könnte. In Deutschland insgesamt sind es nur 15%. Die Erklärung dafür, da sehen wir darin, dass viele ostdeutsche Unternehmen eben vergleichsweise klein sind, vergleichsweise wenig Eigenkapital haben.
Besonders im Dienstleistungsbereich machen sich viele Unternehmen Sorgen. Hotels und Restaurants haben schon seit Anfang November geschlossen, viele Kulturbetriebe schon seit dem Frühjahr und auch der Tourismus leidet. Trotz aller Hilfsmaßnahmen werden Unternehmenspleiten nicht zu verhindern sein. In einer Rezession sei das ebenso, sagt Ragnitz.
Naja, manche Unternehmen, die pleite gehen, werden dann ja wahrscheinlich auch wieder gegründet, gerade im Tourismus beispielsweise. Gefährlicher ist es in der Industrie, wenn dort so strukturrelevante Unternehmen verloren gehen könnten, die in der Wertschöpfungskette eine bedeutsame Rolle haben. Da würde ich sagen, da muss man noch viel stärker reingehen und da eben schauen, dass man dort gegebenenfalls auch mit Eigenkapitalhilfen versucht, diese Unternehmen zu retten.
Die bisherigen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung bewertet Ragnitz überwiegend positiv. Durch die anfänglichen Liquiditätshilfen und die angekündigte Übernahme von Fixkosten könnten sich Unternehmen über Wasser halten. Das Kurzarbeitergeld habe viele vor der Arbeitslosigkeit bewahrt. Die Zahl der Erwerbstätigen in Ostdeutschland sinkt der Prognose zufolge während der Krise nur um 0,8%. Für die heutige Veröffentlichung des Dresdner IFO-Instituts wurden Daten bis Anfang Dezember berücksichtigt. Die Auswirkungen des vergangene Woche begonnenen harten Lockdowns sind also noch nicht mit eingerechnet. Diese dürften auf das Jahr gesehen allerdings nur einen Unterschied im Nachkommastellenbereich ausmachen. Für das kommende Jahr erwartet das IFO-Institut eine Erholung in allen Wirtschaftszweigen. Ende 2021 könnte die Ostwirtschaft das Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Einzig die Bauwirtschaft werde voraussichtlich unter ausbleibenden Investitionen leiden. Im Dienstleistungsbereich hängt die Erholung stark vom Ende der Corona-Beschränkungen ab. Die IFO-Berechnung geht davon aus, dass spätestens Ende März wieder gelockert wird. Angesichts der weiter hohen Neuinfektionen, die nach Sachsen mehr und mehr auch Thüringen und Brandenburg erfassen, eine unsichere Prognose.
Alexander Moritz über die Konjunkturaussichten in den östlichen Bundesländern. Um die Folgen des Lockdowns für den Einzelhandel etwas abzumildern, erlauben einige andere Bundesländer in ihren Corona-Verordnungen das Abholen von Waren bei Geschäften. Kundinnen und Kunden können also telefonisch oder online Dinge vorbestellen und am Laden einsammeln. Click and Collect wird das auch genannt. Ob das dem Infektionsschutz zuwiderläuft und ob das Einzelhandelsunternehmen wirklich hilft, diesen Fragen ist für uns Axel Schröder in Hamburg nachgegangen, wo Click and Collect erlaubt ist.
Besonders bequem macht es ein schwedischer Möbeldiscounter seiner Kundschaft. Wer online seine Ware bestellt und bezahlt, kann sie einen Tag später in einem festgelegten Zeitfenster am Eingang oder, geschützt vor dem Hamburger Schmuddelwetter, im Parkhaus abholen. Bei den Kunden kommt das gut an.
Ich bin angenehm überrascht, wie professionell das organisiert ist. Also mir ist was kaputt gegangen und dass ich die Möglichkeit überhaupt habe, noch was zu bekommen, das finde ich toll. Also ich sage, gut ab.
Click and Collect war allerdings für das Möbelhaus keine echte Neuerung. Vor allem bei großen Ketten konnten die KundInnen diesen Service auch in Vor-Corona-Zeiten schon nutzen. Click and Collect sorgt für einigermaßen reibungslose Abläufe, auch vor einem großen Elektronikmarkt am Hauptbahnhof. Alle tragen Mundschutz, halten sich an die schwarz-gelben Markierungen auf dem Gehwegpflaster.
Meiner Mutter ist am Sonntag eingefallen, dass sie dann einen Wunsch hat, weil sie immer sagt, schenk mir nichts, schenk mir nichts. Ja, ich könnte meine Tageslichtlampe gebrauchen. Und dann habe ich es Montag bestellt, da war es am Abend so voll hier bis da hinten die Schlange. Habe ich gesagt, ich gehe jetzt. Und dann ist die Überraschung groß.
Grundsätzlich gute Idee, anders shoppen wäre natürlich ein bisschen besser. Aber ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk. Haha, ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, im Moment da ranzukommen, wenn du nicht auf DHL warten willst.
Die Umsatzausfälle wird Click and Collect sicher nicht ausgleichen, erklärt die Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord, Brigitte Nolte. Aber es biete gerade kleineren Geschäften die Möglichkeit, wenigstens einen Teil ihrer Ausfälle zu kompensieren.
Die Überbrückungshilfe, auch die erweiterte Überbrückungshilfe, die jetzt in Aussicht gestellt wurde, die hat erstmal strenge Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Dann wird auch nur ein Teil der Fixkosten ersetzt. Also die Kompensation der entgangenen Umsätze ist nicht so wie sie im Frühjahr war und zwingt ja von vielen Händlern auch, dass sie sich etwas einfallen lassen, dass sie ihre Kosten decken können.
Große Ketten mit einem bestehenden Online-Shop seien auf die Click-and-Collect-Idee gut vorbereitet gewesen. Aber auch ohne eigenen Online-Shop sei eine Teilnahme möglich, sagt Brigitte Nolte vom Handelsverband Nord. Diese Erfahrung hat Claudia Salamon in ihrem Stoffgeschäft in Hamburg-Eimsbüttel schon im ersten Lockdown gemacht. Die KundInnen können per Telefon bestellen oder die Stoffe sogar online begutachten.
Es gibt die Möglichkeit, dass ich den Kunden Bilder schicke von den Stoffen oder dass sie mich über Live-Video-Chat anrufen und dann kann ich das direkt zeigen, mit dem hier im Laden einmal durchgehen und die Sachen dann anschließend fertig machen für die Abholung hinterher.
Etwa eine Handvoll Menschen pro Tag nutzen den Click and Collect oder besser Chat and Collect Service von Claudia Salamon, die im gerade laufenden Lockdown auf staatliche Unterstützung verzichtet hat.
Es ist natürlich ein Zubrot und da freue ich mich auch rüber. Ich freue mich über jeden Kunden. Nur man erzielt natürlich nicht die Umsätze, die sonst bei Ladenöffnung da sind.
Wer wissen will, welche Geschäfte in der Umgebung den Service anbieten sollte, wenn vorhanden, auf deren Internetseiten nachschauen. Dort ist meist auch vermerkt, wie lange die Bereitstellung der Ware dauert, ob sofort online oder erst bei Abholung bezahlt werden muss und zu welchen Zeiten diese Abholung überhaupt möglich ist.
Axel Schröder über den Hamburger Einzelhandel im Corona-Halbschlaf, der auf Click and Collect setzt. Bei großen Einzelhandelsketten ist das Bestellen und Abholen also teilweise schon sehr eingeübt. Das nimmt sich auch die Baumarktkette Hornbach für sich in Anspruch, die sowieso, wie die Bilanz des dritten Quartals zeigt, gerade wenig Grund zur Sorge hat. Brigitte Scholtes.
Ich habe meine Schränke bemalt, neu beklebt und neue Griffe drauf gemacht.
Meine Wohnung renovieren, ein bisschen was streichen, meine Möbel ausgetauscht.
Ich habe mir Blumenampeln gehäkelt und habe halt eben mein Zuhause schön ausgeschmückt.
So wie diese Baumarktkundin es vor wenigen Wochen in der ARD beschrieben, so ging es vielen in diesem Jahr. Was sollte man auch tun, wenn wie im Frühjahr viele Geschäfte geschlossen waren, der Baumarkt aber noch offen und zudem das Reisen nur begrenzt möglich war. Die Baumarktkette Hornbach konnte so ihren Umsatz in der Gruppe zwischen März und Ende November um ein Fünftel steigern auf 4,5 Milliarden Euro.
Wir reden da nicht über ein Strohfeuer während eines oder zwei Monaten, sondern über ein geändertes Kundenverhalten,
sagt Axel Müller, Sprecher des Konzerns.
In der Pandemie verbringen die Menschen offensichtlich sehr, sehr viel mehr Zeit in ihren Wohnungen und zu Hause und geben da auch wesentlich mehr Geld für aus, weil sie sich da gerne schön und sicher machen wollen. Und davon haben wir profitiert.
In dem aktuellen Lockdown aber sind auch die Baumärkte geschlossen. Allerdings gäbe es immer noch Mittel und Wege, wie man die Kunden bedienen könne, erklärt Müller. Gewerbliche Kunden können in vielen Märkten weiter einkaufen, private Verbraucher oft ihre Ware im Internet bestellen und vor Ort abholen.
Viele denken bei Lockdown, das Rollgitter geht nach unten und nichts geht mehr. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Durch diese Aktivitäten mit Click und Collect, Online und Profigeschäft sind wir in der Lage, einen Großteil der Umsatzverluste auszugleichen. Die Wochen liegen noch vor uns für den Lockdown, aber die Erfahrungen aus dem laufenden Jahr und aus den ersten Tagen des Lockdowns zeigen, dass uns das ziemlich gut gelingt.
Dabei lief das Geschäft in Deutschland mit 25% Umsatzplus noch etwas besser als im übrigen Europa mit einem Plus von 14%. Die Baumarktkette hat heute auch ihre schon zwischenzeitlich erhöhte Prognose für das im Februar endende Geschäftsjahr bestätigt. Danach rechnet sie mit einem Umsatzanstieg von 13-17%. Die Kosten habe man besser im Griff, sodass das bereinigte Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern ebenfalls deutlich zulegen dürfte. Das aber unter einer Voraussetzung. Der aktuelle Lockdown in Deutschland und weiteren Ländern dürfe nicht wesentlich verlängert werden, heißt es bei der Kette.
Brigitte Scholtes über den Erfolg der Baumarktkette Hornbach dank Corona.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Und zwar ab Januar bekommt der Ausstoß von CO2 den Preis 25 Euro pro Tonne. Kostet Kohlendioxid dann, dieser Wert soll steigen innerhalb von 5 Jahren auf 55 Euro. Die Vermeidung dieser Kosten soll zur Vermeidung von CO2 führen. Denn bisher wird ein Großteil der Klimafolgekosten auf die Allgemeinheit umgelegt, nicht auf die Verursacher. Wenn Kosten umverteilt werden, hat das natürlich Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und auf die schauen wir in dieser und der nächsten Woche in mehreren Beiträgen. Und heute geht's ums Heizen. Denn das wird ab dem kommenden Jahr teurer. So viel steht fest. Wer die steigenden Kosten am Ende wohl zahlt, berichtet Sebastian Moritz.
Wer mit Öl oder Erdgas heizt, muss ab dem kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen. Wie hoch die zusätzlichen Kosten ausfallen, hat das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln am Beispiel eines Einfamilienhauses mit 125 Quadratmetern Wohnfläche und Erdgasheizung berechnet. Professor Dr. Michael Vogtländer.
Typische Warmmiete von 1.000 Euro, dann kommt etwa ein Betrag von 12 Euro auf die Familie hinzu, mit dem man rechnen muss. Und bis 2025 würde dieser Beitrag dann auf rund 26 Euro steigen.
Macht gut 300 Euro im Jahr. Bei einer Ölheizung wird es noch etwas teurer. Die Bepreisung soll ein Anreiz dafür sein, den Ausstoß des klimaschädlichen CO2 zu reduzieren. Aus Vermietersicht ist daher klar, wer diese zusätzlichen Kosten tragen muss, sagt Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund. Die Mieter nämlich.
All diejenigen, die CO2 verbrauchen, müssen den Preis bezahlen.
Aus den SPD-geführten Bundesministerien für Finanzen, Umwelt und Justiz kommt der Vorschlag, die zusätzlichen Kosten zwischen Vermieter und Mieter zu teilen. Der Deutsche Mieterbund würde den CO2-Preis am liebsten komplett auf die Vermieter übertragen, sagt Präsident Lukas Siebenkotten.
Der durchschnittliche Mieter, das will ich einfach mal sagen, verbraucht nicht zu viel Heizenergie, sondern er verbraucht so viel Heizenergie, wie er braucht, damit seine Wohnung einigermaßen warm genug ist. Und natürlich kann der vielleicht ein bisschen weniger heizen, aber das ist eher marginal und wird ganz sicherlich nicht dazu führen, dass es sinnvoll ist, die Hälfte des Preises auf die Mieter umzulegen.
Die Argumentation, wie viel CO2 beim Heizen entsteht, liegt nur bedingt am Verbrauch, sondern vor allem an der Art der Heizung. Und auf die hat vor allem der Vermieter einen Einfluss.
Wir sind der Auffassung, dass die Mieterinnen und Mieter am wenigsten am derzeitigen Zustand verändern können. Die CO2-Bepreisung soll ja nicht wie eine Steuer wirken, sondern sie soll als Instrument des Anreizes oder der Leitung dienen, über die Frage, welche Heizung verwendet wird oder welcher Brennstoff und so weiter, entscheidet nach deutschem Recht alleine der Vermieter. Das heißt, eine Lenkungswirkung beim Mieter bringt überhaupt nichts. Die Lenkungswirkung muss beim Vermieter erzielt werden. Und deswegen sollte der Vermieter diese Kosten auch tragen.
Der Eigentümerverband Haus und Grund verweist darauf, dass die Emissionen im Gebäudesektor dank umfangreicher Modernisierungen in den vergangenen knapp 30 Jahren bereits um 44% zurückgegangen sind. Doch Modernisierungen führen zu steigenden Mieten und daher oft zu Widerstand bei den Mietern. Eine Lösung könne sein, dass ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Haus- und Wohnungseigentümer geht, schlägt Präsident Warnecke vor.
Und aus unserer Sicht wäre es richtig, wie zum Beispiel in der Schweiz, dass ein Drittel dieser Einnahmen genutzt werden, um über einen Fonds die Gebäudesanierung zu finanzieren. Das kommt dann Mietern und Vermietern gleichermaßen zugute.
Die Einnahmen aus der CO2-Abgabe fließen in den Energie- und Klimafonds. Wenn die Mittel aus diesem Fonds über die sogenannte Bundesförderung für effiziente Gebäude an die Bürger zurückgegeben würden, könnten bis 2050 energetische Sanierungen in einem Umfang von 500 Milliarden Euro angestoßen werden, hat das IW Köln ausgerechnet. Michael Vogtländer.
Viele Vermieter möchten ja eigentlich investieren. Es gibt allerdings auch gerade bei Kleinvermietern große Sorgen, dass es damit zu Konflikten mit den Mietern kommt. Das wollen gerade die Kleinvermieter auf jeden Fall vermeiden. Und insofern wären solche Modelle natürlich ganz gut geeignet, diese Akzeptanz auch für energetische Modernisierung zu erhöhen.
Zum Start der CO2-Bepreisung ab Januar wird der Verbraucher, also der Mieter, den CO2-Preis zahlen. Für eine Teilung der Kosten zwischen Mieter und Vermieter wäre eine Gesetzesänderung notwendig. Gleiches gilt für die Idee, die energetische Sanierung aus der CO2-Bepreisung zu finanzieren. Ob es dazu allerdings vor der Bundestagswahl im Herbst noch kommt, ist eher unwahrscheinlich.
Sebastian Moritz über die Folgen des CO2-Preises für Mieter und die Heizkosten in Mietwohnungen. Es ist kurz vor 5:30. Willkommen zum Börsenbericht. Dorothee Holz ist in Frankfurt. Frau Holz, gestern hat die Angst die Börse gepackt nach Nachrichten über eine Mutation des Coronavirus. Erholt sich der DAX heute von den Verlusten?
Ja, die Verluste wurden nicht ganz ausgebügelt, aber immerhin hat der DAX einen Teil aufgeholt, steht kurz vor Schluss 1,3% höher bei 13.420 Punkten. Alle DAX-Werte sind im Plus. Der Absturz gestern, so die Meinung hier auf dem Parkett, war wohl etwas übertrieben. Auch wenn praktisch alle Ökonomen davon ausgehen, dass die Virusmutation die Lage verschärfen könnte, auch zu einer Verlängerung des Lockdowns führen dürfte. Aber auf der anderen Seite steht die Hoffnung, dass die Impfstoffe in den nächsten Monaten die Lage zum Besseren wenden werden. Eine kräftige Wirtschaftserholung inklusive.
Wenig verwunderlich trübt der neue Shutdown allerdings die aktuelle Konsumstimmung gemessen vom GfK. Wie stark denn?
Ziemlich stark. Das Konsumklima für Januar fiel auf den niedrigsten Stand seit einem halben Jahr. Der GfK-Index gab um 0,5 auf 7,3 Punkte nach. Die Verbraucher sind tief verunsichert. Kein Wunder, halten ihr Geld lieber zusammen. Die Sparneigung ist entsprechend gestiegen.
Es gibt Gewinner, dazu zählt die Post. Und die hat erneut einen Paketrekord verbucht. Wird das honoriert?
Also Anleger brechen da nicht mehr in Jubel aus, die Aktien leicht im Plus, es hat sich nun mal abgezeichnet, aber Postaktionäre können in diesem Jahr auch mit einem schönen Päckchen mit einem Jahresgewinn von gut 17% nach Hause gehen.
Der US-Kongress, der hat auch ein Päckchen geschnürt, ein Hilfspaket, das klingt gigantisch, zumindest 900 Milliarden Dollar sind es. Ist das wirklich so gigantisch?
Es ist auf den ersten Blick gigantisch, aber wenn man es verteilt, immerhin haben die USA, ich glaube, etwa 380 Millionen Einwohner, dann ist es nicht mehr so gigantisch. Und es hat sehr lange gedauert, bis man sich tatsächlich darauf geeinigt hat. Für die Ärmsten ist es aber eine kleine Erleichterung. Die Arbeitslosenhilfe wurde zeitlich begrenzt aufgestockt. Es gibt Einmalzahlungen, aber es gibt gleichzeitig Millionen von Infizierten, eine sehr hohe Sterberate, Millionen von Arbeitslosen und Millionen US-Bürger, die auf Essensausgaben angewiesen sind. Die US-Börsen haben in diesem Jahr allerdings neue Rekorde gefeiert. Die Technologiebörse Nasdaq steigt weiter, der Dow Jones gibt heute leicht nach.
Negativrekorde gibt es weltweit auch in Sachen Staatsschulden wegen Corona. Auch in Deutschland ist ein Rekordniveau erreicht.
2,2 Billionen Euro, das ist der Staatsschuldenstand. Alternativlos in dieser schweren Krise, so die einhellige Meinung. Ein Trost ist, dass sich der Bund extrem günstig verschulden kann. Die Investoren zahlen drauf. Die Rendite ist negativ. Aktuell liegt die Umlaufrendite bei minus 0,60%. Der Euro sinkt auf 1,2180 Dollar und Gold fällt um 15 Dollar auf 1.865 Dollar.
Der Börsenbericht heute von Dorothee Holz. Danke nach Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Für Ihr Interesse danke Silke Hane. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut.